NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. Der syrische Machthaber Assad gewinnt zunehmend die Oberhand über bisherige Rebellengebiete im Osten der Stadt Aleppo. Rücksichtsloses Bombardement und Unterstützung Russlands haben es möglich gemacht. Die Vereinten Nationen befürchten Rache an Zivilisten und mittlerweile soll es einen Fluchtkorridor geben. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande verurteilen die Gewalt in Syrien. Ein tunesischer Menschenschmuggler wird in Italien für den Tod von 700 Flüchtlingen zu 18 Jahren Haft verurteilt. Und im EU-Parlament gestaltet sich die Suche nach einem Nachfolger für Präsident Schulz nicht ganz so einfach. Im Osten Aleppos, da feiern die Menschen wieder. Sie freuen sich über die Befreiung von Teilen der Stadt durch die Regierungstruppen. Aber um was für einen Preis? Ohne Unterschied haben syrische und russische Soldaten den Ostteil der Stadt in Schutt und Asche gelegt und jeder Widerstand wurde als terroristisch definiert. Ein Abzug von Kämpfern und Zivilisten werde erst dann beginnen, wenn Korridore vereinbart seien, das sagte der russische Außenminister Lavrov. Und das scheint mittlerweile der Fall zu sein. Die Vereinten Nationen warnen vor der Rache der Sieger an der Zivilbevölkerung in den eroberten Gebieten in Aleppo. Jürgen Striak berichtet.
Die syrische Armee hat den schwerwiegenden Vorwurf der Vereinten Nationen scharf zurückgewiesen. Ein Sprecher des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte hatte behauptet, syrische Regierungssoldaten und ihre Verbündeten hätten im Ostteil Aleppos mindestens 82 Zivilisten erschossen. Die Opfer seien vermutlich in den vergangenen 2 Tagen regelrecht hingerichtet worden. Unter ihnen 11 Frauen und 13 Kinder. Das Militär dementierte die Behauptung und erklärte, mit dieser Darstellung würden die Rebellen lediglich versuchen, internationale Sympathien zu gewinnen. Vor einigen Wochen hatten die Aufständischen noch große Teile von Ost-Aleppo beherrscht. Inzwischen kontrollieren sie nach UN-Angaben höchstens noch 1 Quadratkilometer Stadtfläche. Die regierungstreuen Truppen hätten eine Bodenoffensive auf noch eingekesselte Viertel begonnen, berichtet Yassin Abu Raid vom Medienbüro der Aufständischen in Ost-Aleppo im Programm des Fernsehsenders El Hadath. In dem Gebiet würden sich noch mehr als 100.000 Zivilisten befinden. Der Aktivist befürchtet ein Gemetzel. Die Angaben von Aufständischen können ebenso wenig unabhängig überprüft werden wie die der syrischen Regierung. Auch bei den Schilderungen von Beobachtern vor Ort bleibt der Wahrheitsgehalt unklar. Etliche Augenzeugen bestätigen allerdings die Berichte der Vereinten Nationen über Hinrichtungen. Unter den Zivilisten herrscht Panik, erzählt ein Augenzeuge aus dem Ostteil der Stadt. Die Massaker dauern an. Auch beim Beschuss mit Granaten kamen Menschen ums Leben, manchmal ganze Familien. Auch Sanitäter wurden getötet. Ein Aktivist, der den Decknamen Ibrahim el-Idlibi trägt und der nach eigenen Angaben der Freien Syrischen Armee nahesteht, hält von der Grenze zur Türkei aus den Kontakt mit Menschen im Osten Aleppos. Auf den Straßen würden Leichen liegen, die nicht weggeräumt werden könnten, berichtet er. Tausende Menschen warteten auf ihren Tod. Sie würden darauf hoffen, nicht in die Gewalt von regierungstreuen Soldaten oder Milizionären zu geraten. Sie wollten auf gar keinen Fall gefangen genommen werden. In den vergangenen 2 Tagen habe sich die Lage noch einmal dramatisch zugespitzt, berichtet der Arzt Salem Abu Nasr aus Ost-Aleppo. Auf einer Fläche von 2 Quadratkilometern befinden sich mehr als 80.000 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten, Frauen, Kinder und alte Leute. Dicht gedrängt suchen sie Schutz in Häusern. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, dass allein in den vergangenen 24 Stunden 8.000 Menschen den Osten der Stadt verlassen hätten. Andere Quellen verwenden andere Zeiträume und verkünden andere Zahlen, die ebenso wenig nachprüfbar sind.
Soweit Jürgen Striak. Und im Osten der Stadt sind immer noch mehrere 10.000 Menschen eingeschlossen. Wir haben es gehört. Zivilisten und Rebellen könnten nun nach Rebellenangaben die Stadt verlassen, heißt es. Unter Umständen könnte der Abzug noch heute beginnen. Und die Rebellen dürften dabei auch leichte Waffen aus dem umlagerten Stadtgebiet mitnehmen. Syrische und russische Truppen ziehen also den Ring um die Rebellengebiete immer enger. Die Staatsmedien feiern Präsident Assad als Helden. Doch die Zivilbevölkerung leidet weiter unter Krieg und Zerstörung. Carsten Kühntop meint in seinem Kommentar, Brutalität gepaart mit internationaler Uneinigkeit nutzt Diktatoren weltweit.
Der Fall von Ost-Aleppo ist ein wichtiger Sieg für den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und dessen Verbündete Russland und Iran. Jetzt sind die vier größten Städte wieder in der Hand des Regimes. Zwar ist die bewaffnete Opposition auch weiterhin in zahlreichen Gegenden präsent, aber der syrische Krieg findet fortan nur noch in kleineren Städten und auf dem Land statt. Deshalb ist Assad nun in der stärksten Position seit Beginn des Konflikts. Für jeden Menschen, der an Demokratie, Freiheit und Menschenrechte glaubt, ist diese Entwicklung schwer zu ertragen. Denn einmal mehr zeigt sich, jeder Diktator gewinnt, wenn er brutal genug ist und die richtigen Freunde auf der Welt hat. Dabei ist nichts stärker als das Nein einer Vetomacht im UN-Sicherheitsrat. Dieses Nein, von Russland dort bisher 6-mal ausgesprochen, gab und gibt Assad völlig freie Hand, Syrien und die Syrer in Grund und Boden zu bomben. Seine Strategie gehört dabei ins Lehrbuch für jeden Despoten. Man belagere ganze Städte, schneide die Menschen dort von der Versorgung mit Lebensmitteln und Energie ab, zerstöre zielsicher die Wasserleitungen und die Krankenhäuser, um dann zu pausenlosen Luftangriffen überzugehen. Das Prinzip dieser Kriegsführung kennen wir seit dem Mittelalter. Assad stellte seine Landsleute in Ost-Aleppo schlicht vor die Wahl: Gebt auf oder kommt um. Dass sich auch heute im 21. Jahrhundert auf diese Weise noch Schlachten schlagen lassen, sogar Schlachten eines Staatsoberhauptes gegen sein eigenes Volk, daran hat der Westen mit Schuld. Amerikaner und Europäer ließen ihre Partner, gemäßigt eingestellte, weltlich orientierte Oppositionelle, am ausgestreckten Arm verhungern. Nie erhielten diese die benötigten Waffen, um eine Art Gleichgewicht des Schreckens herzustellen, das Assad zu echten Verhandlungen über die Zukunft des Landes gezwungen hätte. Doch der Sieg des syrischen Machthabers in Aleppo ist hohl. Ohne die Unterstützung der russischen Luftwaffe und der Milizionäre aus Iran und dem Libanon wäre er nicht möglich gewesen. Nach bald 6 Jahren Krieg ist Assads Armee ausgelaugt. Es fehlen die Soldaten. Ein Beispiel Palmyra. Kaum blickten die Russen weg, war der IS wieder da und eroberte die Stadt erneut innerhalb weniger Tage. Einem Frieden in Syrien sind wir keinen Schritt näher gekommen. Die legitime syrische Opposition kämpft weiter, die Dschihadisten ohnehin. Und Assad glaubt heute weniger denn je an eine Verhandlungslösung. Er sucht die Entscheidung auf dem Schlachtfeld.
Carsten Küntop kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Politischer Fortschritt in Europa, das ist bisher immer eine Frage, wie gut sich Deutschland und Frankreich verstehen. Aber wie wird das in Zukunft sein, mit einem neuen Präsidenten oder gar einer Präsidentin Le Pen? Diese Vorstellung ist durchaus realistisch. Für die deutsche Bundeskanzlerin ist es mehr als das. Sie muss eine Strategie für den Fall haben. Denn vermutlich heißt die deutsche Kanzlerin im Frühjahr noch immer Merkel, der nächste französische Präsident, aber nicht mehr Hollande. Der war heute auf Abschiedsbesuch bei seiner Freundin Angela in Berlin. Aber natürlich haben sie sich nicht ausschließlich mit sich selbst beschäftigt, sondern auch mit Syrien und mit der Rolle Russlands. Angela Ulrich.
Es geht um ein klares Signal für die notleidenden Menschen in Syrien. Da sind sich die Kanzlerin und Frankreichs Präsident einig.
Die Situation ist desaströs. Sie bricht einem das Herz, das muss man wirklich sagen.
Angela Merkel appelliert an das syrische Regime und an dessen Unterstützer Russland und den Iran, endlich zivile Hilfe in Aleppo zuzulassen. Frankreichs Präsident warf Moskau erneut vor, im UN-Sicherheitsrat Fortschritte zu blockieren. Vom EU-Gipfel müsse noch stärkerer Druck ausgehen, so Hollande bei seinem Vorbereitungsbesuch in Berlin. Beide, Merkel und Hollande, wollen die EU-Sanktionen gegen Russland nochmals verlängern. Sie liefen ohne EU-Beschluss Ende Januar aus. Dabei geht es um die Rolle Moskaus im Ukraine-Konflikt. Die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens bezeichnete Merkel als sehr schwerfällig. Sie hatte zuletzt sogar noch drastischer von gar keinem Fortschritt gesprochen. Auch Hollande beklagt, dass es im Ukraine-Konflikt immer dieselben Blockaden gebe. Berlin und Paris wollen sich auf dem EU-Gipfel ab Donnerstag in Brüssel auch für eine engere Zusammenarbeit der Europäer bei der Verteidigung einsetzen.
Der Tod im Mittelmeer vor Europas Küsten ist das traurige Alltag. Immer wieder erreichen uns Nachrichten von überfüllten Flüchtlingsbooten, die im Meer gesunken sind, ohne dass den Menschen jemand zu Hilfe kommen konnte. Die Menschen wollen um jeden Preis an die Küste Europas und genau das nutzen Schlepperbanden aus und verkaufen Plätze in nicht seetauglichen Schiffen. Oft können die schlimmsten Unglücke zwar verhindert werden, aber nicht immer. So wie im April vor 2 Jahren vor der libyschen Küste. Da sank ein Fischerboot und ertranken mehr als 700 Menschen, nur 28 überlebten. Ein tunesischer Schlepper wurde dafür heute zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Tassilo Forchheimer.
Es war das mit Abstand schlimmste Flüchtlingsunglück auf dem Mittelmeer. Mindestens 700 Tote hat der tunesische Kapitän auf dem Gewissen. Davon war das Gericht am Ende überzeugt. Wegen vielfachen Totschlags, Menschenhandels und dem Verursachen eines Schiffsunglücks wurde der 27-Jährige für schuldig befunden. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Mann zu einer Haftstrafe von 18 Jahren. Der mitangeklagte Syrer, der den Kapitän vor Gericht schwer belastet hatte, erhielt 5 Jahre. Beide Männer sollen außerdem je 9 Millionen Strafe zahlen. Mit dem Richterspruch sei nicht gesagt, dass es nicht auch andere Schuldige gegeben habe, meint Donatella Parisi vom Flüchtlingsdienst der Jesuiten in Italien. Die Frage muss gestellt werden, wer trägt die Verantwortung? Viele tragen sie, diejenigen, die den Menschenhandel organisieren, die keine Alternative schaffen, die unbeteiligt wegschauen, wenn ein Schiff kentert und Unschuldige sterben. Also es gibt sehr unterschiedliche Verantwortungen und sie liegen auf unterschiedlichen Ebenen. Im konkreten Fall sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Kapitän wegen eines Manöverfehlers dafür verantwortlich war, dass der Kutter einen zu Hilfe geeilten Frachter rammte. Der Kutter kenterte daraufhin innerhalb kürzester Zeit. Hunderte Flüchtlinge ertranken, weil sie im Rumpf des Schiffes eingepfercht waren. Nur 28 Menschen überlebten, darunter die beiden Angeklagten, die nach den Erfahrungen der Flüchtlingshelferin sehr wahrscheinlich nicht nur Täter, sondern am Ende auch Opfer waren. Oft gehen die Schlepper aus Verzweiflung an Bord. Sie kommen aus extrem armen Verhältnissen und brauchen Geld für ihre Familien. Sie sind wirklich das schwächste Glied in einer großen kriminellen Organisation. Wer die Möglichkeit hat, nicht an Bord zu gehen, tut das auch nicht. Denn wer es macht, riskiert sein Leben, riskiert ins Gefängnis zu kommen. Nur wer verzweifelt ist, riskiert sein Leben. Sicherlich nicht diejenigen, die Geld verdienen wollen. Die bleiben woanders und steigen nicht in das Schlauchboot der Verzweifelten. Weshalb der Richterspruch nach Ansicht von Donatella Parisi trotz all seiner Härte keine abschreckende Wirkung haben wird. Der zuständige Staatsanwalt Carmelo Zuccaro hält das Urteil dennoch für richtungsweisend. Nun sei klargestellt, dass Italien die Gerichtsbarkeit für Menschenschmuggel in internationalen Gewässern habe. Vorausgesetzt, die Schlepper hätten einen Notruf auf dem Meer abgesetzt. Die beiden Angeklagten wollen gegen das Urteil in Berufung gehen.
Die Türkei wollte einmal vor vielen Jahren Mitglied in der Europäischen Union werden und deshalb wird seit Jahrzehnten kapitelweise verhandelt, Ende offen. Zurzeit ist es fraglich, ob die Türkei überhaupt noch Mitglied im Club werden will. Der türkische Präsident Erdogan und die EU gehen zunehmend unfreundlicher miteinander um. Erdogan redet derweil gerne von neuen Partnern und hat dabei Russland oder China im Auge. Sollen die Beitrittsgespräche mit der Türkei weitergehen oder sollen sie eingefroren werden, wie vom EU-Parlament verlangt? Eine Beantwortung dieser Frage gelang den EU-Europaministern heute nicht. Österreich legte sich quer. Das bedeutet nun nicht, dass die Verhandlungen abgebrochen werden, aber es zeigt die Spaltung der EU in der Frage der Beitrittsgespräche mit der Türkei. Kai Küstner erläutert die Lage.
Eins dürfte dem österreichischen Außenminister Sebastian Kurz von Anfang an klar gewesen sein, dass seine Forderung, die Beitrittsgespräche mit der Türkei einzufrieren, zum Scheitern verurteilt sein würde. Und so kam es dann auch. Keineswegs werden die Türkei-Gespräche nun in die Tiefkühltruhe befördert, weil der Wiener Chefdiplomat aber auf seinem Standpunkt beharrte, blockierte er damit nun eine gemeinsame Erklärung zur Türkei, die man von Seiten der EU-Staaten verabschieden wollte.
Der Text liest sich heute anders als noch zu Beginn vorgeschlagen. Er hat sich in die richtige Richtung entwickelt, aber es ist aus meiner Sicht noch immer nicht ausreichend gewesen, um hier von Seiten Österreichs seine Zustimmung zu erteilen,
sagte Sebastian Kurz, nachdem an dem Text in Brüssel stundenlang mühsam gefeilt worden war. Was er allerdings erreicht hat, ist, erstmals wird in einer gesonderten Erklärung festgehalten, dass die Beitrittsgespräche zwar weitergehen, aber auch nicht mehr ausgeweitet werden sollen. Zweitens dürfte es dem Österreicher bei seiner Blockade ganz offensichtlich darum gegangen sein, ein Zeichen in Sachen Türkei zu setzen. Was er damit allerdings in Kauf nimmt, ist, dass der Eindruck entsteht, die EU schaffe es nicht, sich auf eine gemeinsame Haltung zur Türkei zu verständigen. Der Abgesandte aus dem Auswärtigen Amt, Staatsminister Michael Roth, nannte das Ergebnis der Sitzung in Brüssel sehr enttäuschend.
Ich glaube, dass wir im Hinblick auf den Westbalkan, aber auch im Hinblick auf die Türkei eine große Geschlossenheit in der Europäischen Union brauchen.
So der Vertreter der Bundesregierung, dem eines ein großes Anliegen war, deutlich zu unterstreichen, dass Österreich mit seiner Haltung im Kreis der 28 EU-Staaten isoliert gewesen sei.
Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir das notwendige Maß an Einigkeit nicht erreicht haben. Dennoch, mit Ausnahme des österreichischen Außenministers, haben wir alle zusammengestanden.
Während man sich also mit Österreich uneinig ist bei der Frage, wie man mit den Beitrittsgesprächen weiter verfahren sollte, herrscht in einer Hinsicht Einigkeit. Bei der düsteren Diagnose, dass es in der Türkei in Sachen Rechtsstaat und Pressefreiheit eher Rück- als Fortschritte zu verzeichnen gibt. Das hat die EU-Kommission im November so festgestellt. Das sieht auch die Bundesregierung so. Die Frage ist eben nur, welche Konsequenzen zieht man daraus?
Die Frage, die Sebastian Kurz dann beantworten muss, wie werden wir die Lage in der Türkei günstig beeinflussen, wenn wir nicht mit den Türken reden?
Fragt sich EU-Kommissionsvize Franz Timmermans. Auch der deutsche Außenminister Steinmeier hatte mit eindringlichen Worten vor Journalisten nochmal gewarnt, dass ein auf Eis legen der Beitrittsgespräche die nach Jahrzehnten erstmals erfolgversprechenden Verhandlungen zur Wiedervereinigung der Insel Zypern gefährden könnte. Doch der österreichische Außenminister Sebastian Kurz ist überzeugt davon, dass sich seine Textblockade trotzdem langfristig lohnt.
Und insofern glaube ich schon, dass der heutige Schritt auch dazu geführt hat, dass es hoffentlich eine weitere und hoffentlich ehrliche Diskussion zur Türkei gibt.
Das ist 18.46 Uhr, hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hört auf, weil er in die Bundespolitik wechselt. Er will gerne auf Platz 1 der SPD-Landesliste in Nordrhein-Westfalen für die Bundestagswahl antreten. Also muss unter den Fraktionen im EU-Parlament ein Nachfolger, eine Nachfolgerin gefunden werden. Und absprachegemäß sollte der Vorsitz an die EVP-Fraktion gehen. Von dieser Absprache wollen die Sozialdemokraten aber nun nichts mehr wissen. Zoff im EU-Parlament, Sebastian Schöbel hat Details.
5 Wochen ist es noch hin, bis das Europaparlament seinen neuen Präsidenten wählt. Manfred Weber, der Chef der Christdemokraten, wollte nun aber schon mal alle auf Spur bringen. In einer E-Mail bat er die pro-europäischen Fraktionen um Zusammenarbeit. Die EU stehe an einem Wendepunkt, sei bedroht durch antieuropäische Populisten. Auch im Parlament, so der CSU-Politiker Weber. Um im Januar ohne die Stimmen der Rechten im Parlament den nächsten Präsidenten zu wählen. Und aus Webers Sicht natürlich den Kandidaten seiner christdemokratischen Fraktion. Auch Gianni Pittella, der Chef der Sozialdemokraten, bekam diese E-Mail. Doch der Italiener antwortete nur knapp. Lieber Manfred, die Zusammenarbeit ist beendet. Die große schwarz-rote Koalition im Europaparlament sei mit dem Abschied von Martin Schulz beendet, so Pittella, sofern es sie je wirklich gegeben hat. Über Kreuz hätten Christ und Sozialdemokraten ja eh oft gelegen. Bei der Aufarbeitung des LuxLeaks-Steuerskandals zum Beispiel, bei der Griechenland-Rettung oder beim Untersuchungsausschuss des VW-Skandals. An die schriftliche Abmachung mit Weber, dass nach Schulz auf jeden Fall ein Christdemokrat das Präsidentenamt bekommen muss, fühle er sich nun nicht mehr gebunden, so Pittella. Konservative und progressive Kräfte im Parlament müssten sich endlich wieder aneinander reiben dürfen. Was bei den kleinen Gruppen im Europaparlament für Unverständnis, sogar Ärger sorgt. Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen, schimpfte Grünen-Chef Philippe Lambert. Natürlich gab es unter Martin Schulz eine schwarz-rote große Koalition im EU-Parlament, die alles dominierte, so der Belgier, bis hin zur Frage, welche Themen auf die Tagesordnung dürfen. Dass Pittella nun das Ende der allmächtigen Allianz verkündet, habe wohl eher etwas damit zu tun, dass er selber Parlamentspräsident werden will und dafür die Stimmen der kleinen Fraktionen braucht. Speziell, wenn so etwas von einer Person gesagt wird, die 2,5 Jahre neben mir beim Treffen der Fraktionschefs saß und ein überzeugter Erfüllungsgehilfe der Großen Koalition war. Deswegen wolle man sich jetzt auch nicht auf den Sozialdemokraten Pittella festlegen, so Lambert. Alle Kandidaten würden geprüft, auch die der Christdemokraten. Die entscheiden heute Abend, wer sich für sie um die Schulz-Nachfolge bewerben soll. Gegen den alten Partner, die Sozialdemokraten. Manfred Weber aber hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass die Europa-GroKo noch zu retten ist.
Spielzeug, Autos, Stahl. Firmen in China können vieles billiger produzieren. Aus europäischer Sicht geht es dabei nicht immer fair zu. Und deshalb will sich die EU jetzt besser gegen die Konkurrenz schützen. Eine alte Schutzklausel gegen Billigimporte ist zwar ausgelaufen, die Europäische Union treibt aber neue Abwehrinstrumente voran. Die geplante Neuregelung soll es der EU ermöglichen, auch künftig wirksam gegen Waren aus China vorgehen zu können, die unter Preis verkauft werden oder deren Hersteller von unerlaubten Staatshilfen profitieren. Andreas Meyer-Feist.
Die europäische Stahlindustrie soll vor dem Untergang gerettet werden, geschützt vor Billigimporten aus China. Das ist das eigentliche Ziel. Eine Entscheidung, die China nicht gefallen dürfte, aber der Druck der Stahlarbeiter war zu groß geworden. Immer wieder hatten sie ihrem Ärger Luft gemacht, auch in Brüssel.
China Steel, criminal dumping of steel. It's costing jobs.
Hunderttausende von Arbeitsplätzen sind im Moment bedroht, wenn es nicht gelingt, die Dumpingpreise aus China zu verhindern.
Genau hier wollen die EU-Staaten ansetzen. Strafzölle gibt es schon jetzt, aber die sind zu niedrig, um die chinesische Billigkonkurrenz aus dem Feld zu schlagen. Beispiel Baustahl. Er wird in China hergestellt und in Europa. Aber der chinesische Stahl ist trotz Transportkosten noch immer günstiger als der europäische. Auch die bestehenden Anti-Dumping-Zölle der EU von rund 20% konnten daran nichts ändern. Für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist jetzt Amerika das große Vorbild. Für die Amerikaner sei es schon jetzt ganz normal,
dass sie auf bestimmten Stahlerzeugnissen, die aus China kommen, 265% an Anti-Dumping-Zöllen verhängen.
Für Juncker ein wirksames Mittel, um unlauteren Wettbewerb zu bekämpfen.
In der Produktsparte, um die es hier geht, bringen es die Europäer auf genau 20% Handelsschutzmaßnahmen. So kann man nicht gegen die Überkapazität, die es in China gibt, kämpfen.
Auf mindestens 265 statt bisher 20% könnten die Strafzölle hochschnellen. Für Brüssel ein probates Mittel. China, so die EU-Kommission, überschwemmt Europa mit Stahl, der im eigenen Land nicht mehr verbaut werden kann. Zu Preisen, die nicht einmal in China die Herstellungskosten decken. Von einer normalen Preisbildung aus Angebot und Nachfrage kann in der staatlich gelenkten Wirtschaft keine Rede sein, heißt es in Brüssel. Politisch ein heikler Plan. Seit Sonntag gelten für China eigentlich neue Regeln. Die sollen Strafzölle erschweren und nicht erleichtern. Die Welthandelsorganisation WTO behandelt China nach einer 15-jährigen Übergangsfrist als normale Marktwirtschaft. Bisher war das nicht so. Dadurch war es auch der EU möglich, ohne Probleme Strafzölle zu verhängen. Die EU glaubt, dass das auch künftig möglich ist. Die neuen Regeln dürften erst dann gelten, wenn sie auch von China ganz praktisch beherzigt werden. Riskant dürfte der Schritt auf jeden Fall sein. Wie China reagieren wird, ist völlig offen. Ein Handelskrieg kann und will sich aber wohl keine Seite leisten. Die EU treibt heute doppelt so viel Handel mit China wie noch vor 15 Jahren. In China steht die EU beim Handelsvolumen auf dem ersten Platz. Bald soll es auch ein neues Investitionsabkommen geben, um die Geschäfte zu beschleunigen. Die EU und China rücken wirtschaftlich also enger zusammen. Ob das so bleibt, hängt am Ende auch vom Streit um Strafzölle ab.
Der gewählte US-Präsident Trump stellt gerade sein Regierungsteam zusammen. Und für das wichtige Amt des Außenministers waren verschiedene Namen bislang aufgetaucht. Doch jetzt wird es ein ganz anderer. Einer, wie Trump selbst keine politische Erfahrung hat, wohl aber internationale Wirtschaftskontakte, vor allem nach Russland. Ein Putin-Versteher also. Das sorgt für große Verunsicherung und heizt die Diskussion um den künftigen Kurs der Weltmacht Nummer 1 erneut an. Jan Böscher berichtet aus Washington.
Donald Trump hat sich entschieden. Der Chef des Ölkonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson, soll neuer Außenminister werden. Trump teilte am frühen Morgen mit, Tillersons Karriere verkörpere den amerikanischen Traum. Durch Einsatz und kluge Geschäfte habe er sich an die Spitze des Konzerns hochgearbeitet. Er wisse, wie man ein globales Unternehmen führe. Das sei entscheidend fürs Außenministerium. Trumps Vize Mike Pence sagte:
We just couldn't be more grateful.
Wir können nicht dankbarer sein, dass jemand mit Tillersons bewährter Führung und Fähigkeiten bereit ist, unserer Nation zu dienen. Zusammen mit General John Kelly als Heimatschutzminister repräsentiert er das Kaliber an Erfahrung, das die Amerikaner vom Kabinett eines Präsidenten Trump erwarten können.
From the cabinet coming together around our president-elect.
Ob Tillerson eine gute Wahl ist, da sind selbst Trumps Republikaner gespalten. Unterstützung kommt zum Beispiel vom früheren Verteidigungsminister Bob Gates und der früheren Außenministerin Condoleezza Rice. Rice bezeichnete Tillerson als erfolgreichen Geschäftsmann und Patrioten, der Amerikas Werte vertreten werde. Andere Republikaner sind kritischer. Sie stören sich besonders an Tillersons Beziehungen zu Russland. Er machte für ExxonMobil zahlreiche Geschäfte dort, bekam von Präsident Putin den Freundschaftsorden. Der einflussreiche Senator John McCain kritisierte schon am Wochenende:
Mir macht Sorgen, dass er eine so enge persönliche Beziehung zu Wladimir Putin hat. Sie haben gewaltige Geschäfte miteinander gemacht. Das könnte seine Sichtweise beschönigen auf Putin und die russische Gefahr. Das ist ein Grund zur Sorge, aber wir werden ihm eine Chance geben. Tillerson muss sich einer Anhörung im Kongress stellen und vom Senat bestätigt werden. Die nötige Mehrheit der Republikaner ist aber klein und mindestens 3 Senatoren haben schon ihre Bedenken angemeldet. Ob Tillerson auf Stimmen der Demokraten zählen kann, ist fraglich. Von dort kam heftige Kritik. Die Senatorin Amy Klobuchar sagte am Morgen bei CNN: Ich bin sicher, er hat exzellente Geschäftserfahrungen, aber Donald Trump hat sich für jemanden entschieden, der keine außenpolitischen oder diplomatischen Erfahrungen hat und der diese Verbindungen zu Russland hat. Das ist eine Katastrophe, die gerade entsteht. Tillerson wird auch von Umweltschützern kritisch gesehen. Als ExxonMobil-Chef hat er die Gefahren des Klimawandels heruntergespielt. So soll das Unternehmen schon seit den 70er Jahren gewusst haben, dass fossile Brennstoffe die Erderwärmung fördern. Trumps Entscheidung für Tillerson beendet eine wochenlange öffentliche Kandidatensuche. Auf der Liste waren bekannte Namen wie der frühere Präsidentschaftskandidat Mitt Romney oder Bob Corker, der Vorsitzende des entscheidenden Senatsausschusses. Auch der frühere Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, hatte sich zeitweise Hoffnungen gemacht. Er zählte im Wahlkampf zu den loyalsten Trump-Verteidigern. Nun verteidigte er die Personalentscheidung für Tillerson.
He's been head of one of the largest companies in the world.
Er führt eines der größten Unternehmen der Welt, hat Kontakte überall auf der Welt. Es ist nicht unüblich, dass jemand im Energiebusiness Beziehungen zu Russland hat. Das muss man sich natürlich anschauen. Ich weiß aber nicht, ob er ein Freund Putins ist. Er hat den Hintergrund und die Erfahrung, um die Welt zu verstehen. Wenn man jemanden in dieser Position bekommt, bekommt man wohl eine erfolgreiche Person. Ein anderer Kandidat für das Außenministeramt war der frühere UN-Botschafter John Bolton. Der konservative Politiker verteidigt noch immer den Krieg gegen Irak. Er könnte weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Medien berichten, er könnte Vize-Außenminister werden.
Sie haben die Grausamkeiten der Terrororganisation Islamischer Staat im eigenen Leib erfahren. Die jungen Jesidinnen Nadia Murad und Lamia Haji Bashar. Beide erhielten heute den Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europaparlaments. Wie viele andere Frauen ihrer Religionsgemeinschaft im Norden des Iraks wurden sie verschleppt, misshandelt, vergewaltigt und zu Sklavinnen gemacht. Doch anders als andere gehen sie hinaus in die Welt und erzählen von ihrem Leid. EU-Parlamentspräsident Schulz würdigte das Schicksal der beiden jungen Frauen.
Wir sind sehr stolz, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Und wir verneigen uns vor dem Volk der Jesiden, einer der ältesten religiösen Gemeinschaften in der Geschichte der Menschheit.
Jetzt lächeln Nadia Murad und Lamia Bashar zum ersten Mal, nur für einen kurzen Moment. Dann ist der Blick erneut wie versteinert. Denn es geht um unbeschreibliche Gräueltaten, die die beiden erlebt haben. Erst ihre Gefangennahme und die Ermordung ihrer Eltern und Verwandten im August 2014. Dann die Versklavung durch den IS mit Folter und Vergewaltigungen. Und Monate später endlich die Flucht bis nach Deutschland.
Beide, Nadia Murad und Lamia Haji Bashar, kämpfen heute engagiert für diejenigen, die zurückgeblieben sind. Sie kämpfen gegen Straffreiheit und für die Gerechtigkeit. Nadia, Sie haben einmal gesagt, meine Geschichte zu erzählen und den Schrecken erneut zu durchleben, ist keine einfache Aufgabe, aber die Welt muss es wissen.
Und nicht nur das, ergänzt Schulz, die Welt müsse auch handeln. Es sei beschämend und unerträglich, dass demokratische Gemeinschaften wie die Europäische Union sich manchmal weigerten, solcherlei Verfolgten Schutz zu gewähren. Dann tritt Lamia Bashar ans Rednerpult. Sie ist auf der Flucht schwer verletzt worden. Ihr Gesicht ist entstellt. Bashar erzählt zunächst ihre Geschichte, auch von ihrem schrecklichsten Moment, als sie die Todesschreie ihrer Freundin hörte, die während der gemeinsamen Flucht auf eine Landmine getreten war. Doch dann fasst sich die gerade mal 18-Jährige und erklärt, dass sie die Stimme der Stimmlosen, der Opfer sein wolle. Denn immer noch befänden sich mehr als 3000 Jesiden, Frauen und Kinder in der Gewalt des IS. Dann fährt Nadia Murad fort, in der Erzählung des Leidens und der eindringlichen Bitte zu helfen. Die 500.000 Jesiden im Irak müssten endlich wissen, wie ihre Zukunft aussehe. 2 Szenarien seien hier möglich. Entweder die Einrichtung einer UN-Schutzzone im Irak oder aber die Jesiden müssten auswandern. Spätestens hier wird der enorme Kampfgeist der beiden Frauen sichtbar. Ja, sie waren Opfer, aber das wollen sie nicht bleiben. Ihr Engagement, erklärt Nadia, gelte nicht nur dem eigenen Volk, sondern jeder Minderheit, deren Lebenswille auf diese Art und Weise gebrochen werde.
Und mit dem Bericht von Sabine Hackländer geht das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info für heute zu Ende. Sie können unsere Sendung nachhören als Podcast herunterladen auf wdr5.de oder auch auf ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich sage Tschüss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.